Hallo, liebe Jutta. Wir treffen uns heute zum zweiten Mal zum selben Thema. Hallo erstmal.
Hallo Julia, hallo Marc. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt auf die jetzige Diskussion.
Ich auch, absolut. Ich freue mich auch.
Genau, das wollte ich jetzt gleich noch anschließen. Ich wollte nämlich sagen, dass wir heute wieder zu dritt hier sind. Und wer uns letztes Mal hoffentlich aufmerksam zugehört hat, der wird schon total gespannt auf diese zweite Folge warten, weil wir nämlich das Thema digitale Renaissance fortsetzen wollen. Das war so groß letztes Mal, dass wir gesagt haben, wir machen einfach noch einen zweiten Teil. Und ich glaube, das war auch sinnvoll. Ich habe jetzt gerade noch mal zur Vorbereitung in die erste Folge reingehört. Und ich glaube, das macht auch total Sinn, da jetzt noch mal zweite Folge anzuschließen, die doch noch mal konkreter auf das Thema Organisation, also KI, digitale Renaissance in Organisationen schaut, beziehungsweise auch im Prinzip im weiteren Sinn auf den Standort Deutschland. Damit haben wir nämlich letztes Mal, bevor wir dann zu so spannenden Fragen kamen, ob wir eigentlich oder wie wir technologische Möglichkeiten auch zu einer Demokratisierung unserer Wissensgesellschaft nutzen können. Super spannendes Thema. Da sind wir so ein bisschen hingekommen. Angefangen haben wir aber bei der Frage, wie sind wir eigentlich aufgestellt, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, insbesondere in Deutschland? Was braucht es? Wo sind wir stark sozusagen, was KI angeht? Und ihr habt dort drei Punkte genannt, beziehungsweise drei Punkte genannt, ich korrigiere mich ein bisschen, die essentiell sind, um KI gut und positiv im Sinne der Gesellschaft nutzen zu können und der Organisation und dann geguckt, wo sind wir eigentlich gut? So, jetzt habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen verheddert und ihr schlackert schon mit den Ohren und werdet mich gleich korrigieren. Es geht um diese drei Punkte. Es geht um die Frage von dezentralen Netzwerkorganisationen, also die Tatsache, die ihr gesagt habt, dass die Großen künftig nicht mehr überlegen sind. Also big is no more beautiful, habt ihr gesagt. Also kleine Organisationen sind sozusagen überlegen in ihrer dezentralen Struktur. Der zweite Punkt ist das Thema Leadership. Leadership beats Management, habt ihr gesagt. Management wird künftig durch Technologie eher gemacht. Und die Frage ist, wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Und der dritte Punkt, habt ihr gesagt, liegt in der die Magie von KI liegt in der Kollaboration von Menschen, die auf Augenhöhe mit der KI kommunizieren können. Und die Frage, was hat das eigentlich mit unserem Bildungssystem zu tun? Also drei Punkte, die auch für unseren Standort Europa, für unseren Standort Deutschland entscheidend sind. Und über die wollen wir jetzt sprechen. So, jetzt könnt ihr mich korrigieren bei meiner kleinen Einführung, ob ich das alles so richtig verstanden habe.
Jutta, möchtest du mal zuerst? Aus meiner Sicht hat das erstmal alles so weit gepasst. Hast du gut
Ja.
gemacht, Julia.
Ja, Julia, wunderbar. Und als ich dir so zugehört habe und auch in der Vorbereitung des heutigen Podcastes, habe ich mich insbesondere mal so gedanklich damit auseinandergesetzt, was sind das eigentlich für Kompetenzen und Qualifikationen, die ich brauche, wenn wir in dieser Welt der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz unterwegs sind? Brauche ich dann überhaupt noch sowas wie Fachkompetenzen? Ist das überhaupt notwendig oder macht das das System? Was bleibt dann eigentlich für mich übrig? Und dann habe ich so gedacht, na ja, eigentlich braucht es schon noch diese Fachkompetenzen und zwar in dieser Symbiose mit der künstlichen Intelligenz. Also wir bilden ein Team und vielleicht sind ja in dem Team noch ganz andere unterwegs, aber ich sag mal, die künstliche Intelligenz und ich bilden eine Symbiose und in dieser Zusammenarbeit und in dieser Form des Kollaborierens, darin liegt, finde ich, vor allen Dingen der Hebel. Und ich denke auch, es ist so ein Mehr-Augen-Prinzip. Also ich habe ja grundsätzlich mal zwei Augen, aber ich würde jetzt mal der künstlichen Intelligenz jetzt auch mal ein paar Augen zuordnen. Also dieses vermeintliche Vier-Augen-Prinzip, was wir so in ganz, ganz vielen Organisationen haben, das würde ich gar nicht so in Abrede stellen. Nur dass es nicht menschliche Augen sind, sondern es ist ein paar menschliche Augen und es ist ein paar künstliche Intelligenzaugen. Also mit anderen Worten, ich habe mir so überlegt, es ist nicht der Abgesang von Kompetenzen und Qualifikationen, aber es ist die Frage, wie gestaltet sich dieses Zusammenwirken und welche Kompetenzen und Qualifikationen braucht es, damit das auch wirklich gut aufgeht. Also meine digitale Handlungskompetenz wahrscheinlich, aber auch zu erkennen, wie wir quasi den großen Mehrwert haben, also auch interdisziplinär unterwegs zu sein, Interdependenzen wahrzunehmen. Also ich glaube, das ist schon ein deutliches Qualifikationssetting. Also das fand ich zum Beispiel, das hat mich irgendwie so den ganzen Tag über auch getrieben, als ich überlegt habe, über was reden wir eigentlich nachher.
Damit ich meiner Rolle als Sortiererin heute vielleicht ein bisschen besser gerecht werde als letztes Mal, vielleicht würde ich doch gerne nochmal das auf das zurückkommen, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn wir über diese drei Punkte, die ich eben erwähnt habe und über die wir heute sprechen wollten, nochmal reden und das vor dem Hintergrund spiegeln. Weil die Frage haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet in der Frage, wo werden eigentlich menschliche Fähigkeiten neu verhandelt? Das ist ja so ein bisschen auch diese Frage, die du gerade ausgeführt hast und sozusagen auch schon mit Blick auf den Aspekt von Kollaboration zugespitzt hast. Jetzt ist meine Frage an euch, wie wir sozusagen auch durch diese drei ja sehr zentralen Punkte, über die ihr ja auch schon diskutiert habt, untereinander durchgehen wollen. Wollen wir mit dem Punkt Kollaboration anfangen oder wollen wir mit dem Punkt dezentral anfangen? Also wie ist es euch am liebsten, Marc? Vielleicht sag mal, wo willst du anfangen?
Genau. Also ich glaube, um an den Punkten von Jutta anzuknüpfen, ich glaube, ist das Thema Kollaboration wäre dann in gewisser Weise der Einstieg, weil ich glaube, das Thema Kompetenzen ist ja ein ganz wichtiges. Also, und ich teile im Übrigen genau deine Auffassung, Jutta. Ich glaube, das Thema Fachkompetenz oder Fachexpertise wird zukünftig mindestens die gleiche Bedeutung haben, wie sie die heute hat, weil wir ja uns in ein Zeitalter bewegen, was in dem Buch The Second Machine Age, das ist ja eins meiner Lieblingsbücher, beschrieben wurde als die Superstar Economy. Also quasi, wenn ich in der Lage bin, mir immer die beste Lösung de facto zu ziehen oder in Anspruch zu nehmen und mittelmäßige Dinge entweder rein durch Technologie übernommen werden können oder gar nicht mehr relevant sind. Das Beispiel ist ja da immer dieses Beispiel von TurboTax, also der Steuersoftware in den USA, die de facto die einzige Steuersoftware ist. Und es gibt de facto kaum mehr andere, die für private Steuererklärungen genutzt werden. Und das Jobprofil des privaten Tax Advisors ist mehr oder weniger verschwunden. Ja, und was ist das Ergebnis? Ich habe eine exzellente Lösung. Also ich brauche eine extrem gut ausgeprägte Fachexpertise, die relevant ist in dieser Teamkonstellation. Das wäre für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt, der damit einhergeht, der hat so ein bisschen, finde ich, was zu tun mit dem, was wir jetzt auch auf der Messe, also auf der Zukunft Personal, stark diskutiert haben. Wir haben halt einen extremen Veränderungsdruck, ist jetzt auch nichts Neues, mit einer Halbwertszeit von Wissen, die in manchen Domänen, so habe ich zumindest gelesen, nicht mehr diese durchschnittlichen 2 Jahre sind, sondern viel, viel weniger. Müssen uns allein die Entwicklung von KI anschauen. Mit einer Wissensverdopplung von teilweise nur noch 12 Stunden. Also das muss man sich mal vorstellen. Es gibt fachliche Domänen, in denen das Wissen dazu sich innerhalb von 12 Stunden verdoppelt. Und von daher muss ich neben der Frage, bringe ich eine Exzellenz in Bezug auf ein Fachthema, mir natürlich auch die Frage stellen, bin ich in der Lage, in diesem Fachthema immer up to date zu sein? Und ich glaube, da kommt dann schon mal die KI mit ins Spiel oder die Möglichkeiten, die technologischen. Ja, und das Thema Bildung, Lernen, Veränderungskultur, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und das zweite sind dann die Metakompetenzen, die dazu noch on top kommen. Ja, also neben dem, was wir Jutta mal ja in einer Studie vor geraumer Zeit zum Thema Future Learning beschrieben haben, ich brauche dreierlei in Unternehmen. Ich brauche eine Lernbereitschaft, eine Lernfähigkeit und ein Lernumfeld. Kannst du das jetzt ja ersetzen? Ich glaube, hatten wir auch beim letzten Mal durch Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit und Veränderungsumfeld. Das ist eine Metakompetenz, das zu können, also in der Lage zu sein, immer die Quellen zu finden, die es mir ermöglichen, up to date zu sein in meiner Fachexpertise und einfach Bock auch zu haben auf Veränderung. Und als dritter wesentlicher Punkt, und das geht dann ja genau mit dieser dritten These einher, nicht nur mit Menschen optimal kommunizieren zu können und Themen wie soziale Intelligenz, Empathie, über die wir ja laufend diskutieren, dass das ja noch das ist, was der Mensch gegenüber der KI kann, zu ergänzen durch die Fähigkeit, auch gleichzeitig mit der Technologie entsprechend kommunizieren zu können und das dann zusammenzubringen. Also ich glaube, es ist sowohl das Thema Fachexpertise, was du ansprichst, Jutta, was weiterhin Bestand haben wird. Es ist aber auch die Entwicklung dieser Metakompetenzen. Und auf das Thema Führung können wir dann vielleicht später nochmal eingehen,
Ja.
bevor es jetzt zu monologisch wird. Genau.
Also irgendwie, ich habe jetzt zugehört und dachte mir, oh. Und weißt du, ein Momentum, da habe ich mich wirklich auch ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, Halbwertszeit von Wissen 12 Stunden. Das hat mich wirklich schon schockiert.
Wissensverdopplung, genau, also
Ach, Wissensverdopplung,
Wissensverdopplung.
ja gut,
Ja,
also
halt,
okay.
ja.
Also Wissensverdopplung 12 Stunden. Das ist
Ja.
natürlich schon auch sehr krass. Und ich habe mir überlegt, welche Kompetenzen und Qualifikationen brauchst du, um da mitgehen zu können? Natürlich brauchst du die Unterstützung der KI, damit du das überhaupt hinbekommst. Aber wie kannst du dich dafür schützen, dass sie dich nicht manipuliert? Weißt du, wie kannst du dich davor schützen, dass du ein Stück weit einen Weg einschlägst, der hinterher tatsächlich ein Fake ist. Also ich bin bestimmt kein Kontrollfreak, ehrlich nicht. Aber da habe ich so gedacht, gerade in so einer Zeit, in der wir auch gerade unterwegs sind und leben, was brauche ich tatsächlich dann auch in dieser Welt für ein ganz bestimmtes Mindset, aber wirklich, und da würde ich jetzt gar nicht von Qualifikationen reden, sondern wirklich von Kompetenzen, dass ich immer noch den Blick darauf habe und in gewisser Weise eben nicht der Hamster im Rad werde oder aber auch die Marionette.
Das ist, also ich finde das super spannend, weil wir das auch im Zuge, wir haben ja ein Thesenpapier rausgebracht, seitens der Zukunft Personal als quasi Outcome von einem Think Tank, wo wir so ein bisschen versucht haben, in die Zukunft zu schauen, dass wir gemerkt haben, wir sind zwar in einer Zeit von gefühlt immer mehr potenziellen Fakten und Informationen, die wir aber gar nicht mehr in der Lage sind zu verarbeiten in der Form und deren Validität zu prüfen. Und deswegen schwingt das Pendel gefühlt in eine ganz andere Richtung, nämlich dass plötzlich Emotionen und damit einhergehend auch Ängste, also eigentlich das, wo man sagt, das kann ich ja in irgendeiner Form durch Fakten auflösen, dass das mittlerweile dominant ist. Das merkt man bei vielen Diskussionen, finde ich, die in einer Zeit von extremer Komplexität dazu führen, dass diese Schwarz-Weiß-Denken entstehen, also Versuch, Komplexität durch Unterkomplexität zu erschlagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch, also mir geht zumindest so eine offene Frage, wo es mir zumindest schwerfällt, die jetzt irgendwie klar und präzise zu beantworten, weil ja damit zum einen so ein ethischer Werterahmen einhergeht, so im Sinne von, ja, was sind jetzt wahre Informationen, was sind wirklich Fakten und wie bin ich in der Lage, das zu validieren? Aber auch produziere ich sowas und setze ich in irgendeiner Form einen gesellschaftlichen oder wie auch immer gearteten Rahmen, diese Validierung zu übernehmen? Oder muss das jedes Individuum für sich tun, dann ist es echt schwierig. Ja, also, weil du hast ja eben auch davon gesprochen, und dann, da ging es mir so, dass ich gedacht habe, ja, stimmt, Vier-Augen-Prinzip ist ja super, weil das ja eigentlich eine reine Bürokratie-Geschichte ist, die eigentlich aus Sicherheitsgründen genutzt wird. Ja, wo ich jetzt sage, ja, jetzt kann ich das quasi mit Hilfe von Technologie machen, setzt aber voraus, dass der Rahmen, in dem diese Technologie geschaffen worden ist, ethisch und wertemäßig so sauber ist, dass ich mich auf diese zwei künstlichen Augen verlassen kann. Und das wage ich aktuell zu bezweifeln bei vielen auch der Sprachmodelle, die jetzt draußen gerade unterwegs sind, weil die es ja schon kaum mehr schaffen, ja, in irgendeiner Form die Validität von Dateninformationen sicherzustellen. Also von daher, ich glaube, also mir fällt es total schwer, da jetzt eine klare Antwort drauf zu geben.
Ja, geht mir eigentlich ehrlich gesagt ähnlich, aber wenn wir nochmal bei diesem Vier-Augen-Prinzip bleiben und da sind zwei Augen von der künstlichen Intelligenz und dann haben wir zwei menschliche Aufgaben und es ist diese Partnerschaft, die agiert, dann frage ich mich gerade, ob der Mensch dann der Bremser ist. Weil das ist, sind wir dann sozusagen der Bremser als solches, der dann tatsächlich diese Geschwindigkeit ein Stück weit wieder rausnimmt? Ist es das?
Also,
Also ich
wir reden ja
ist
gerade sozusagen über die Frage, wie wir Menschen sozusagen kollaborativ und auf Augenhöhe mit der KI zusammenarbeiten können und unter welchen Bedingungen. Und ihr habt jetzt gerade sozusagen auch die Schwierigkeiten geschildert, die das mit sich bringt. Und bei dem, was ihr gesagt habt, ist mir nur eingefallen oder kommt mir der Gedanke, können wir überhaupt nur von einem Menschen ausgehen, der dann sozusagen dieses Fachwissen hat? Oder geht es nicht um auch eine sehr differenzierte Diversifikation von Wissen, weil wie viel kann eigentlich ein einzelner Mensch noch verarbeiten, sozusagen an Wissen, um auf Augenhöhe agieren zu können? Das heißt, wie sieht sozusagen der Rahmen aus, in dem ich in der Organisation mit KI kommuniziere, um das Wissen zu verarbeiten zu können? Das heißt, ich muss ja eigentlich viel kleinteiliger Aufgaben verteilen, positiv gesprochen. Ich muss viel mehr im Team denken.
Ja, ich gehe jetzt mal, ich versuche mal eine richtige Landung, so eine richtige Bruchlandung hinzulegen und gehe mal zurück zu den Basics. Wie ist das eigentlich möglich, in diesem auf Augenhöhe mit einer KI zu arbeiten? Die KI ist, also zumindest von der Art und Weise der Verarbeitung von Daten, Muster erkennen, mir haushoch
Haus
überlegen.
hoch.
Gar keine Fragen, gar, wie auch immer, haushoch, so ist, glaube ich, der Terminus technicus als solches. Wenn ich meine KI, mit der ich zusammenarbeite, zu meinem Assistenten oder meiner Assistentin mache, dann ist das eine sehr fähige Assistentin, ein sehr fähiger Assistent. Also wir können uns jetzt überlegen, ob die männlich oder weiblich ist. Das ist jetzt, oder ein S, ist ja eigentlich ein S. Also es ist sehr, aber am Ende des Tages durch den Begriff des Assistenten ist relativ klar, dass am Ende ich noch immer die Hoheit habe. Und ich würde mal sagen, dann, wie soll ich sagen, dann reduzieren sich einige von diesen Herausforderungen, die wir gerade miteinander diskutieren, die reduzieren sich wahrscheinlich. Aber natürlich kommt das volle Potenzial nicht zur Geltung. Das müssen wir, glaube ich, auch feststellen. Also so, mit anderen Worten, ich bin die Bremserin und ich bin diejenige letztendlich auch, die wahrscheinlich ein Stück weit limitierend in diesem System arbeitet.
Die
Ist das
Frage
die
ist,
Realität? Weil unser menschlich, also wir als, ist das, wird das unsere Realität der Zukunft sein, dass wir sagen, ich meine, ganz ernsthaft, wenn du dir Technologien, wenn wir uns Technologien anschauen und Entwicklung von Technologien in der Vergangenheit, dann haben die meistens viel mehr drauf gehabt als das, was wir tatsächlich als Menschen genutzt haben. Und ist das hier jetzt genauso?
aktuell ist es mit Sicherheit so, weil wir uns ja, und das zeigt ja die Diskussion wahrscheinlich auch zu Recht, in vielen Organisationen einen sehr klaren Rahmen geben, wie wir mit dieser Technologie umgehen, ja, oder wie wir damit halt nicht umgehen, ja, indem wir sagen, es gibt sowas wie einen EU-AI-Act, es gibt sowas wie eine DSGVO, es gibt einen betrieblichen Rahmen, der dann nochmal entsprechende Vorgaben hat. Also sei es, dass man sagt, bestimmte Informationen gehören dort nicht rein, oder Human in the Loop heißt es ja immer so schön. Also zu sagen, okay, ich habe immer am Ende noch einen Menschen sitzen, der die Entscheidung trifft. Die Frage ist halt, ist der oder diejenige dann überhaupt noch in der Lage, eine wirklich valide Entscheidung zu treffen? Also ist er oder sie überhaupt noch in der Lage herzuleiten, wie man zu einem Ergebnis gekommen ist, das Grundlage für eine Entscheidung bildet. Also deswegen glaube ich, dieses Validität eines Prozesses, das zu einem Ergebnis führt, das dann entscheidungsrelevant für einen Menschen ist, das ist eine extrem wichtige Sache, die, glaube ich, ja, die bisher die Systeme als solche einfach so noch nicht liefern. Ja, oder noch nicht liefern können. Das war nach meinem Gefühl ja auch ein starker Ansatz in Europa, dort Modelle aufzubauen, die das halt mehr oder weniger sauber nachvollziehen lassen können. Also woher kommen bestimmte Informationen, wie wurden sie kombiniert, etc. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, machen wir uns die Welt auch ein bisschen zu schwer, ist für mich immer der, dass ich sage, auch in der menschlichen Interaktion, also wenn ich die Technologie komplett ausklammer, entstehen Fehler, basieren Entscheidungen auf unvollständigen Informationen, habe ich ein Bias drin, etc. Also ich glaube, ich muss mich auch da mit einer gewissen Fehleranfälligkeit abfinden. Ich finde das immer so, ich fand das am Anfang so sehr interessant bei den autonom fahrenden Autos. Also die gibt es ja in der Form nicht, aber bei diesen Fahrassistenzsystemen, da gab es irgendwie mal einen Unfall mit einem Tesla oder sowas und dann wurde das riesig aufgebauscht und ist ganz schlimm und furchtbar. Und in der gleichen Zeit, wo man darüber diskutiert hat, gab es wahrscheinlich 100 Unfälle mit Autos, wo es menschliches Versagen gegeben hat. Also ich glaube, man muss sich auch ein bisschen lösen von der Vorstellung, dass man etwas hat, was total perfekt ist. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast mit dieser Assistenzrolle, ist genau die Frage. Möchte ich nur einen Assistenten, der mir irgendwas aufbereitet und dann gehe ich hin und veredel das Ganze entsprechend und bringe es dann in eine rein menschliche Interaktion? Dann wäre es halt nicht auf Augenhöhe und dann wäre es nicht ein Team. Oder bin ich mit jemandem wirklich in einem Dialog, ja, also mit einer künstlichen Intelligenz im Dialog, die quasi dann auf Augenhöhe auch teilnimmt an Diskussionsrunden etc. Da steuern wir ja schon hin, ja, also das ist ja, also auch über Voice im Übrigen ja schon locker möglich. Und dann ist die Frage, wie sehr vertraue ich diesem Sprachmodell, diesem mathematischen Modell, ja, weil das KI ist ja eine mathematische Logik, ja, eine mathematische Intelligenz, ja, gegenüber einer menschlichen Intelligenz, die ja mit dem Kontext ganz anders umgeht. Und ich glaube, das ist schon nochmal spannend, zu sehen, haben wir zukünftig Sprachmodelle, denen wir da in gewisser Weise vertrauen können und die halt auf dem Rahmen und Regeln basieren, die uns ja, diese Grundlage für Vertrauen schaffen, die wir jetzt bei Menschen haben. Ja? Und ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, wie wir auf dieses Thema auch letztes Mal gekommen sind, weil es ging um die Frage der Kollaboration von Menschen auf Augenhöhe mit KI und wie sind wir da in Deutschland oder Europa auch gut aufgestellt oder von Deutschland innerhalb Europas. Und da habt ihr eben auch gesagt, wir sind da eigentlich gut aufgestellt, jetzt mal unabhängig von den sozusagen ungeklärten Fragen und Visionen, die wir jetzt gerade auch schon am Wickel hatten. Aber wir sind gut aufgestellt, weil wir eigentlich ein Bildungssystem haben, das zumindest theoretisch Chancen auf Chancengleichheit setzt und sozusagen allen ähnliche, also wie gesagt, in der Theorie Zugangsmöglichkeiten bietet, sozusagen Wissen zu erwerben, das befähigt sich tendenziell auf Augenhöhe mit KI zu bewegen. Jutta, du hast letztes Mal auch so schön eben von der Möglichkeit gesprochen, dass die Wissensgesellschaft sich sozusagen dadurch auch demokratisieren könnte. Und auf den Punkt möchte ich gerne nochmal, weil das unser Ausgangspunkt auch letztes Mal war. Also auch als sozusagen Standortvorteil. Und wo können wir st unsere Stärke, die wir in Deutschland haben, auch nutzen und stärken?
Also jetzt mal unabhängig davon, was die OECD vor einigen Tagen veröffentlicht hat zu den Bildungschancen von jungen Menschen in Deutschland, das lasse ich jetzt mal zur Seite, sondern ich betrachte
Ich
jetzt mal
sagte.
unser grundsätzliches Bildungssystem. Wir haben ein sehr breites Bildungssystem. Wir haben in jeder Region, in jeder größeren Stadt haben wir eine Universität, wir haben eine Hochschule, wir haben in jedem Stadtteil Schulen. Der Weg zu einer Schule, zu einer Bildungsinstitution sind bei uns sehr kurz. Und letztendlich ist es auch ein System, was keine so große Hürde hat wie beispielsweise Gebühren, damit ich irgendwo studieren kann oder damit ich eine Fachschule besuchen kann. Also mit anderen Worten, der Zugang ist vergleichsweise gering und die Qualität, ganz ernsthaft, bei allem, was wir als sehr pessimistisch wahrnehmen oder auch darüber schimpfen, ist die Qualität, wenn wir es vergleichen mit anderen Ländern, auch vergleichsweise gut. Auch wenn manche Untersuchungen vielleicht auch was Gegenteiliges sagen. Also wir haben grundsätzlich eigentlich für breite Teile der Bevölkerung einen Zugang zu Bildung. Und damit auch einen Zugang logischerweise zu genau diesen Qualifikationen und Kompetenzen, die es braucht. Jetzt können wir trefflich darüber diskutieren, inwiefern genau diese Bildungsinstitutionen auch ausgestattet sind mit künstlicher Intelligenz. Da können wir trefflich drüber diskutieren. Da ist sicherlich noch Nachholbedarf als solches. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, wie diese Gesellschaft eigentlich grundsätzlich aufgestellt ist, sind das gute Voraussetzungen dafür, um in diese Welt auch hineinzugehen und in dieser Welt auch bestehen zu können. Und das ist mein Punkt. Und da sage ich auch, wenn ich in der Tat genau diese Zugänge habe und ich habe diese Möglichkeiten und es ist auch wirklich im Bereich auch der gesamten Bevölkerung, auch in den Regionen ist es auch verankert als solches, dann hat das schon auch etwas mit in Anführungsstrichen Demokratisierung, nämlich den Zugang zu Wissen, den Zugang zu Informationen ist eigentlich da. Die erste Möglichkeit ist, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch, in dass wir so etwas wie eine Demokratisierung hatten, in Bezug auch auf Informationen, war das Internet. Als wir Zugang hatten zu etwas, was vorher eine Hoheit war, das war Macht. Also Informationen, Zugang zu Informationen, das war ein Machtfaktor. Durch das Thema des Internets hat es da eine Demokratisierung gegeben. Wenn wir jetzt das Thema weiterspinnen und würden sagen, wie sieht das jetzt eigentlich aus, nicht nur Informationen, sondern Wissen, dann ist genau dieses Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz ist jetzt einen Schritt weiter gedacht, nämlich einen Zugang zu Wissen und damit auch eine Demokratisierung. Also das, was, wenn man es weiterspinnt, dass nämlich Wissen auch ein Machtfaktor ist, das wird jetzt tatsächlich mit ganz anderen Zugängen auch versehen. Und damit hat auch quasi eine viel größere Gruppe von Menschen Zugang dazu. Und wenn wir das dann kombinieren, auch noch mit den Kompetenzen und Qualifikationen, die man dann in diesem Zusammenwirken auch braucht, und wenn wir sagen, auch da haben wir einen breiten Zugang, dann ist das eigentlich schon eine perfekte Voraussetzung.
Siehst du das ähnlich, Marc?
Also, es wird ja viel über Bildungssystem diskutiert und auch kritisiert. Ich sehe das grundsätzlich von der Voraussetzung her genauso wie du, Jutta. Ich würde aber halt sagen, diese Metakompetenzen, an denen wir zu Beginn ja vorbeigekommen sind, ja, dieses sich immer wieder einstellen auf technologische Veränderungen und darauf, dass man Neues adaptieren muss für sich. Erster Punkt. Zweiter Punkt, dass man in der Lage sein muss, Informationen und Wissen zu validieren. Also diese berühmte Medienkompetenz, über die ja auch schon seit Ewigkeiten diskutiert wird, ehrlich gesagt, ja, also auch schon vorm Zeitalter von KI. Und dann die Anwendung, also die Adaption von Technologie im Kontext von Bildung. Das sind für mich die drei Elemente, die einfach noch unterausgeprägt sind, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und die müssten halt dort auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, also, weil aus meiner Sicht ist die Zeit vorbei, wo man sich mit ja, irgendwelchen starren Hausaufgaben, oder starren Aufgaben, die für alle Schülerinnen und Schüler gleich definiert sind, ja, wo man sich damit beschäftigt und man sehr häufig ja die Situation hat, dass sich ein Lehrer oder eine Lehrerin fokussieren muss auf den oder die Schwächsten in Anführungsstrichen in jedem Fach, ja, damit die entsprechend mitkommen. Glaube ich, ist die individualisierte Nutzung der Möglichkeiten, die wir haben, die du eben auch ansprichst, etwas, was unbedingt aus meiner Sicht in ein Bildungssystem rein muss, ja. Weil das machen ist zumindest meine Wahrnehmung, das machen die Kinder, die Familien etc. nicht, ohne dass es dort eine Guidance durch das Bildungssystem gibt. Ja, ich habe mir auch schon oft die Frage gestellt, Mensch, das ist doch, also ehrlich gesagt auch bei meinen Kindern, ja, ihr habt doch hier Zugang zu so vielen Möglichkeiten. Es fängt an bei YouTube, ja, und es endet ja dann bei sowas wie KI. Ist die Befassung mit Wissen, Informationen etc. irgendwie zielgerichteter, besser, effizienter als zu meiner Zeit? Ich wage es an vielen Stellen zu bezweifeln. Und ich glaube, die Fähigkeiten, die müssen vermittelt werden. Neben der Lust darauf, sich mit diesen Veränderungen auch zu beschäftigen. Also da ist meine Wahrnehmung, da ist dann doch noch viel zu, wird noch nach den alten Paradigmen gelehrt, ja, die einfach jetzt in den letzten, ja, muss man schon sagen, in den letzten 3 Jahren noch mal mehr auf den Kopf gestellt worden sind. Ich glaube, jetzt wird es noch mal viel, viel dringender, sich damit zu beschäftigen. So ist meine Wahrnehmung, ja. Also zu sagen, wir haben die Grundlage dafür auf jeden Fall. Wir haben ein tolles Land, wir haben super Voraussetzungen, aber wir müssen an der Stelle extrem Gas geben. Und ob das dann natürlich die Lehrkräfte tun können, die wir dort im Moment am Start haben mit ihrer Sozialisierung, Frage stellen wir uns ja in Unternehmen auch oft. Da würde ich an der einen oder anderen Stelle mal ein Fragezeichen dran machen. Wir sind jetzt wieder sehr groß, ja? Merke ich gerade
Genau.
mal.
Genau,
Mal
wir
wieder.
haben ja, ja, es ist einfach wahnsinnig spannend, mit euch zu sprechen und gleichzeitig sozusagen auch so die Frage immer, das wieder auf die Punkte zurückzukommen, die wir uns vorgenommen haben. Jutta, möchtest du da noch zu dem Punkt was ergänzen? Weil ich würde dann nämlich sonst gerne auch auf das Thema Leadership kommen,
Ja,
wo
ich
ihr ja
würde aber
beide so ein
gern,
bisschen skeptisch seid.
ja, aber ich würde da schon noch was, ich würde es gerne mal in den betrieblichen Kontext reinnehmen. Nämlich, du sagtest gerade am Beispiel der Lehrer und der Lehrerinnen, ob diejenigen, die eine andere Sozialisation haben, sogenannte Digital Immigrants sind, ob die tatsächlich in der Lage sind, diese digitalen Metakompetenzen oder eigentlich das Thema grundsätzlich an die Schüler und Schülerinnen, die Digital Natives sind, heranzutragen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Und wenn wir das mal in Unternehmen hinüber runterbrechen, wie sieht das denn eigentlich im Unternehmen aus? Da haben wir jetzt eine große Gruppe von Älteren, ich nenne die immer Babyboomer. Und die Babyboomer sind jetzt da. Und wir haben gleichzeitig dieses Thema der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz, das Raum greift mehr und mehr in den Betrieben. Und wir, also ich beobachte im Moment, dass eine Reihe von Babyboomern sich gerade wirklich Gedanken darüber machen, ob sie diesen Schritt in diese neue Welt gehen oder ob sie sich aus der in dieser Übergangszeit von dieser Welt, also von dieser Arbeitswelt verabschieden und denken, naja, auf dem, ich habe eine gute Reputation, ich habe ein tolles Erfahrungswissen und ich gehe dann, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise wenn mich alle noch gut in Erinnerung habe, bevor ich in die neue Ära reingehe und da weiß ich gar nicht, ob ich mithalten kann, das ist so ganz anders, da gibt es keine Blaupause, da weiß ich gar nicht irgendwie, ob ich das auf die Reihe kriege und da gehe ich lieber jetzt. Und das glaube ich, und da komme ich eigentlich auf den eigentlichen Punkt, nämlich, ich glaube schon, dass ich als Babyboomerin auch in diese neuen Welt mitgehen kann. Das glaube ich schon. Aber wenn ich etwas erlebe, das für mich ganz neu ist, und bei diesem Thema der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz haben wir ein Thema, da haben wir kein Rezept. Ich meine, Rezepte gibt es grundsätzlich nicht, aber da haben wir auch letztendlich keine Blaupause. Das ist für uns alle wirklich, wirklich neu. Und wenn etwas wirklich, wirklich neu ist, dann greifen Menschen immer auf ganz bestimmte Muster zurück, sich dieser Thematik zu nähern. Und das ist dieses Muster, das Basismuster, das ich mal gelernt habe zu lernen. Und das Basismuster, wie ich mal gelernt habe zu lernen, das ist in einer analogen Welt unterwegs. So, das heißt, in einer solchen Situation greife ich auf genau das zurück. So, und jetzt komme ich mit meinen analogen Lernmustern dahin und soll mich jetzt in diese digitale Welt hineinbewegen. Und dann treffe ich auf Kollegen und Kolleginnen, die gehören der Generation der Digital Natives an und die machen mir diese Welt jetzt quasi, die zeigen mir diese Welt als solches. Und da denke ich manchmal, kann ich da überhaupt mithalten? Und die, weil die haben auch ganz andere Zugänge und ganz andere Lernmuster, weil die kommen aus dieser digitalen Welt, das heißt, deren Weg, lernen zu lernen, ist schon ein ganz anderer als meiner. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir jetzt, egal wie alt wir sind, egal welcher Generationstype wir angehören oder auch Lerntype wir angehören, wie kriegen wir das so hin, dass wir alle in dieser Welt mitgenommen werden? Also mit anderen Worten, Marc und Julia, wie holt ihr mich ab, dass ihr mir auch die ersten Ansätze und die ersten Gehversuche in dieser Welt vermittelt, aber wahrscheinlich schon noch in meiner Sprache? Und in meiner Art und Weise, wie ich mich dieser Thematik nähere, wenn ich dann die ersten Erfahrungen gemacht habe, kann ich wahrscheinlich ohne Probleme auch in dieser neuen Welt weiterarbeiten. Mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Und ich glaube, das unterschätzen wir. Das unterschätzen wir massiv, dass wir eben eine Gruppe haben von Menschen, die kommen einfach aus einer anderen Welt. Und die werden jetzt in diese eine Welt hineingeschleudert und fühlen sich schlichtweg überfordert damit. Das ist natürlich besonders tragisch dann, wenn das die Lehrkräfte sind, ne? Die genau diese Welt vermitteln sollen. Das ist natürlich dann ganz besonders tragisch. Aber was ich sagen will, ist, wir machen uns überhaupt gar keine Gedanken, wie wir auch eine ältere Generation mit in diese Welt hineinnehmen. Ich lerne nicht besser oder schlechter, wenn ich älter werde. Aber ich lerne eben anders. Und das müssen wir ehrlich gesagt auch mal zur Kenntnis nehmen.
Aber ist das nicht die, ganz kurz, Marc, ganz kurz, behalt bitte, was du sagen willst, aber ist das nicht die perfekte Überleitung zum Thema Leadership? Weil ist es nicht die Aufgabe sozusagen von Führung, zu sagen, wie kriege ich genau das hin, was du gerade beschrieben hast, Jutta? Und ich möchte mal bezweifeln, dass sozusagen die eher analog aufgewachsenen keinen Beitrag zur digitalen Welt leisten können. Weil auch da sind Kompetenzen natürlich gefragt, die in der analogen Welt sozusagen ihren Ursprung haben, würde ich jetzt sagen. Und nicht alle Digital Natives verstehen auch das, was sie da tun. Also dieses Verständnis für die Nutzung von Technik ist ja, geht ja nicht gleich einher mit, dass ich sie nutze. So, und könnt da nicht dann vielleicht auch wieder durch sozusagen gute Fragestellungen, die eher analog aufgewachsen, was beitragen. Und ist es nicht Aufgabe von Führung, genau das zu leisten? Das ist jetzt mein hilfloser Versuch, das ins Thema Führung rüberzubringen. Aber ich
So
finde, es
hilflos
passt sehr
ist er
gut.
gar nicht. Der passt extrem gut. Also fast schon die perfekte Überleitung, weil das, also aus meiner Sicht ist es das absolut, ja. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben im Moment, wir waren jetzt sehr auf so einer gesellschaftlichen Ebene unterwegs, auf einer gesellschaftlich-politischen. Und jetzt mal wirklich doofe Frage: Ist das nicht eine ganz große Aufgabe von Politik, von politischen Liedern genau dies vorzuleben, zu sagen, das ist ein wichtiges Thema. Liebe Gesellschaft, wir unterstützen euch durch die entsprechenden Systeme, wir unterstützen euch, also wir führen euch dort ran, also wir zeigen euch erstmal auf, dass es wichtig ist und wir richten die Systeme ein, euch dabei entsprechend zu unterstützen. Das ist für mich eine zentrale Aufgabe von Politik. Nimmt die Politik die gerade wahr? Wir hatten das beim letzten Mal. Ich will da gar nicht tiefer einsteigen, aber wir diskutieren über Themen wie Migration, über Waffenproduktion, dass die Automobilindustrie doch jetzt bitteschön Patronen herstellt. Aber wir diskutieren wenig bis gar nicht über das Thema Bildungssysteme, Infrastruktur und was das Ganze für uns bedeutet. Ja, sondern wir führen meines Erachtens im Moment viele Diskussionen. Rede Roman Herzog hatten wir, glaube ich, ja beim letzten Mal schon von 1997. Da schreibst du 2025 drüber, dann passt das. Ja, also deswegen da ganz klares Thema aus meiner Sicht. Da fehlt die politische Führung, was das betrifft. Und du kannst es meines Erachtens genauso auf Organisationen übertragen. Ist das auch ein Leadership-Thema in Organisationen? Absolut. Das ist sogar eine Verantwortung von Leadern in Organisationen, einen Rahmen zu schaffen. Und da sind wir wieder bei unserem Veränderungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsumfeld. Und das Veränderungsumfeld, das schafft ein Unternehmen, das hat ein Unternehmen, das hat eine Führung zu schaffen, um Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern. Und das ist dann überhaupt gar kein Generationenthema, aus meiner Sicht. Natürlich kann ich sagen, wenn jemand 2 Jahre vor der Rente steht, ja, also jetzt ist ja immer das platte Beispiel, dass er oder sie dann vielleicht keine Lust mehr hat, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht natürlich kann ich eine Kultur schaffen, in der Menschen, ganz egal, wo sie gerade in ihrer Lebensphase sind, einfach Lust gemacht bekommen, sich mit neuen Themen zu beschäftigen und der Anwendung auf ihre Arbeit und auf ihr Leben. Also von daher ist es für mich ein ganz, ganz zentrales Leadership-Thema. Und eins, was man auch nicht wegwischen kann im Sinne von, das muss jetzt nur die Politik machen, das müssen jetzt nur die quasi die Leader in Unternehmen machen. Aber auch nicht, dass das Individuum muss dazu nichts beitragen, sondern es gibt ja auch noch sowas wie Self-Leadership. Ja, ich bin am Ende des Tages natürlich auch verantwortlich dafür, wie ich mich positioniere in so einem Kontext und wie ich dazu beitrage. Also ich glaube, das Thema Führung ist in dem Kontext ein ganz, ganz zentrales. Und
Ich
deswegen
finde
gute
das,
Überleitung.
ja, ich finde das ist ganz ernsthaft, das ist Teil eines Mitarbeitergesprächs schon. Da geht das schon mal los.
Genau,
Das
absolut.
geht weiter in dem Thema Employability. Das ist das, was du gerade gesprochen hast. Das geht weiter bei dem gesamten Thema Skilling und das geht weiter in der Personalentwicklung. Genau das ist es. Das heißt, wie sehen Meilensteine aus, wenn es um Entwicklungspfade geht? Das gehört genau da rein. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die Methodik und Didaktik, und jetzt gehen wir noch mal eine Etage tiefer ins Operative, die Methodik und Didaktik entsprechend auch angepasst werden muss und wir wieder bei der Personalisierung bzw. Individualisierung bei dieser Thematik sind. Absolut.
Nun ist ja das Problem, das, was ihr letztes Mal auch gesagt habt, also so unter dieser Überschrift Leadership Beats Management, also dass wir gerade was das angeht, also vor dem Hintergrund, Management wird künftig viel mehr als jetzt vielleicht durch Technologie gemacht. Das heißt, wir brauchen mehr Leadership-Fähigkeiten. Aber da sind wir, das habt ihr letztes Mal gesagt, in Deutschland vielleicht nicht unbedingt so gut aufgestellt. Das heißt, wie ist da unsere Leadership-Kultur, um das sozusagen auch leisten zu können? Also ist unsere Kultur eher auf Management ausgelegt oder eher auf Leadership ausgelegt? Das war so einer der drei Punkte, wo ihr gesagt habt, naja, das ist bei uns schon noch echt ganz schön ausbaufähig. Was heißt das
So,
dann vor dem
soll ich
Hintergrund dessen,
starten,
was ihr jetzt gerade
Jutta,
beschrieben
oder
habt?
möchtest du?
Ja, ich muss gerade lachen, weil ich denke gerade so daran, so die Geschichte und die Historie, ne? So ingenieurorientiert und Wenn-Dann-Beziehungen und gerne irgendwie abgebildet in schönen kleinen Excel-Tabellen mit vielen, vielen Zahlenkolonnen, die vermeintlich mit KPIs, die vermeintlich die Realität abbilden und in denen wir dann steuern. Ich meine, das ist Management at its best, ne? Und wenn man dann so eine Kultur hat, die sehr technologiegetrieben ist, die sehr ingenieurorientiert ist, als solches, ne? Ich meine, dann ist da relativ klar, dass wir eigentlich eher ein Standort sind, der eine große Kernkompetenz in der Management-Liga hat, glaube ich. Und ich glaube, unsere Kultur, ich will es mal so sagen, unsere Kultur ist eher in dieser Richtung und wir haben eher eine immer noch unterdurchschnittliche Kultur im Kontext von Leadership. Das hat nichts damit zu tun, dass wir niemanden haben, der nicht Leadership Skills hat. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele, die Leadership Skills haben. Aber wenn wir die nebeneinander stellen, dann würde ich schon sagen, dass unsere Geschichte, unsere Historie, unsere Kultur da ist. Und wenn man das in eine Priorität setzt, und zwar im operativ gelebten Geschäft, wenn man da eine Priorität reinsetzen würde, dann steht, dann beats, dann schlägt das Management das Leadership.
Zu 100%. Ich sehe das aber im Übrigen fast schon als ein also globales Phänomen daherkommen, dass die bisherigen Zeiten ja relativ stabil waren. Das klassische, dass das, was vermittelt wird, da sind wir wieder beim Thema Bildung, das, was an Business Schools vermittelt wird, sehr viel klassisches Management ist, auch an amerikanischen, ja, auch an, also hier geht ja auch aus dem amerikanischen am Ende des Tages hervor, da geht es um die Frage, wie baue ich Strukturen, wie baue ich Prozesse, wie beschreibe ich Systeme, wie erzeuge ich Planungsprozesse, die ja fußen auf einer Beschreibung der Vergangenheit. Ja, also ich find schön den Spruch, dass das Management beschäftigt sich primär mit der Frage einer Strukturierung der Vergangenheit, um daraus Schlüsse für die Zukunft abzuleiten. Halbwertszeit von Wissen, 2 Jahre, schwierig, ja. Und Leadership beschäftigt sich viel stärker mit der Gestaltung, mit der Frage, wie sieht denn die Zukunft aus? Was ist denn der Nordstern, ja, auf den Menschen hinlaufen und wo ich Menschen hinter versammle? Und ich glaube, beides hat eine Berechtigung, auch in der Zukunft. Nur da verschieben sich die Machtverhältnisse halt zwischen Technologie und Mensch, ja. Weil das, was früher so schwierig war, also geht mir ja selbst so, also eine Organisation zu strukturieren, in diese Kästchen zu gießen und dann beschreibst du die Rollen und die Verantwortung, gibt es die Racy-Matrix und die Schnickschnack-Matrix und dann gibt's das Ganze drei- und vierdimensional. Das ist ja was, das kriegen wir als Menschen gar nicht so schnell hin. Das kriegt eine KI, die macht das mal schwuppdiwupp und wendet dann auch irgendwelche Effizienz-KPIs an. Das Dumme daran ist nur, sowas hat dann im Zweifelsfall halt nur noch ein halbes Jahr Bestand. Und halt nicht mehr 20 Jahre, wo du sagen kannst, da hat sich jetzt mal ein Team von Managementberatern 2 Jahre mit beschäftigt und jetzt ist 15 Jahre mal Ruhe, sondern gefühlt kannst du direkt wieder anfangen, den Laden umzubauen, jetzt mal böse gesagt, wenn du mit einem Transformations- und Strukturierungsthema durch bist. Also von daher glaube ich, ist dieses Dinge in Strukturen bringen und zu koordinieren, wird weiterhin ein Bedarf da sein, aber A, das viel schneller zu tun. Und B, das kann halt Technik super, ja, weil Technik kann Muster erkennen, mathematischen Formen. Menschen etwas beschreiben, wo sie sagen, oh, da versammel ich mich hinter. Das ist eine tolle Vision. Das ist was, wo es sich für lohnt. Ja, also Blut, Schweiß und Tränen heißt ja immer so schön. Also auch mal wirklich Entbehrungen einzugehen. Dem folge ich. Das können aus meiner Sicht zukünftig auch weiterhin Menschen. Und das ist häufig ganz wenig ausgeprägt. Also denken wir mal an die Diskussionen, die wir oft haben zu irgendwelchen Produkten. Ich weiß noch im Telekommunikationsbereich, als das anfing, Handy 1 hat 105 Features, Handy 2 ist viel besser, weil es hat 115 Features und die Akkulaufzeit ist 3 Stunden länger, ja, und dann kam das iPhone, ja, da hat keine Socke mehr die Akkulaufzeit interessiert, aber war das viel coolere Produkt, das war die coolere Vision von der Art, wie ich gerne kommunizieren möchte, ja, und wo kommt es her? Aus Amerika, ja, also ich glaube, da hat man mehr gelernt, mit dieser Seite umzugehen, mit diesem Thema Leadership umzugehen, und ich persönlich finde, das ist eine Riesenchance für die Art, wie wir Führung gestalten. Und zu befreien von dem Thema Bürokratie, Administration, Kästchen malen, wie es ja in Nexus so schön beschrieben ist, und uns darauf zu konzentrieren, wie führe ich wirklich Menschen? Und
Und
wie beschreibe ich
beides
eine Zukunft? Ja.
beschleunigt.
Und beides beschleunigt,
Ein beides
absolut.
beschleunigt. Also einerseits das
Absolut.
Delegieren auf der Managementfunktionen auf das System ist eine Beschleunigung. Unglaublich, ne? Also vorher hast du da irgendwie so einen Stab von Beratern und Beraterinnen gehabt, die haben dann ein halbes Jahr für viel Geld dran rumgearbeitet. Jetzt gibst du das in das System hinein und du bist innerhalb von kürzester Zeit fertig und das hast du eine Beschleunigung logischerweise, aber auch Leadership, du versammelst Menschen und wir machen gemeinsam, überlegen uns, wie könnte Zukunft sein, was fällt uns dazu ein, wie kriegen wir dort coole Produkte, coole Prozesse. Wir kriegen eine Vision hin. Wie können wir Menschen begeistern, wenn du das nimmst? Und das kriegen wir dann auch hin und wir kombinieren das zusammen. Überleg mal, du hast permanent die Nase vorn, aber du bist auch ein Treiber.
Absolut,
Du bist ein
absolut.
Treiber, du hast die Nase vorn, du treibst die anderen, aber du treibst dich selbst auch. Also du hast durch diese Logik schon immer wieder, es ist schon, ja, und
Geschwindigkeit nimmt zu.
ja, und Komplexität logischerweise auch. Und dann sind wir wieder bei der Frage, die Menschen, die mit dir zusammen, also die mit uns jetzt zusammen genau das machen und eine Vision im Kopf haben und überlegen, wie wir die PS überall auf die Straße bringen, überleg mal, was die für Kompetenzen brauchen. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Ja, und wir sind aber auch wieder bei dem Thema, sozusagen, wie be begeistere ich Menschen? Und ich meine, Menschen begeistere ich, also das ist, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das nur so, aber Menschen begeistere ich vor allem ja auch analog. Also, weil wir sprachen eben sozusagen auch über, wer hat eigentlich digitale, Kompetenzen, wer hat analoge Kompetenzen? Also, und wo muss vielleicht auch beides stärker zusammenkommen? Und wie muss ich, Themen und Aufgabenfelder diversifizieren? Aber wenn ich jetzt höre, so, wie begeistere ich Menschen? Also natürlich kann ich auch, ich sage jetzt mal, einen Text lesen, von dem ich begeistert bin. Aber bin ich nicht wenn ich in einer Organisation bin, auch von jemandem, der das mit seiner Person darstellen kann? Also dass ich ihn zumindest sehe oder sie oder höre, begeistert. Das kann man auch alles mit KI machen, ich weiß.
Ich wollte gerade sagen, also da, ich habe
Ja.
gerade das Bild, was ich gerade in meinem Kopf geformt habe,
Ja.
habe zuerst gedacht, ja Mensch, die hat
Mist.
ja recht, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe mal auf HeyGen meinen Avatar abgelegt mit meinem Stimmprofil und dann lasse ich mir eine total geile Rede schreiben, schreib die bitte so, wie Martin Luther King oder Obama das gemacht hätten. Und dann ist das noch viel cooler als das, was ich machen würde. Und bringst noch überzeugend rüber. Boah, das ist, also ich glaube, die,
Aber
ja,
Marc, wenn dich dann jemand persönlich erlebt, dann
genau, und das
sieht er oder sie die
Persönliche.
und den Unterschied.
Und
Also,
ich glaube,
ne?
das ist, also da muss ich sagen, das ist eher, jetzt gebe ich zu, auch ein Gefühl, ja. Also da habe ich jetzt die genaue wissenschaftliche Beleg, Jutta, das musst du dann eher übernehmen. Den habe ich dann noch nicht 100% zu sagen. Es ist schon was anderes, und das haben wir gelernt nach Corona, es ist schon was anderes, Menschen zu treffen, eine
Ja.
persönliche Interaktion zu haben, ein Erlebnis zu gestalten. Also ich kann mich daran erinnern, in der Corona-Zeit war ein Abgesang auf Messen. Ja, also komme jetzt von der Zukunft Personal. Also und ich bin da im Beirat und es war schon ziemlich üble Stimmung in der Zeit. So, und man hat dann digitale Formate gebaut und so. Und ein Besucherrekord jagt den nächsten. Die Restaurants abends, obwohl es ja uns angeblich so total schlecht geht in Deutschland, voll, ja, voll. Und also da ist etwas, was die persönliche Interaktion besonders macht und wahrscheinlich auch nicht die durch den tollsten Avatar, der sich genauso anhört wie eine Jutta, eine Julia und Mark ersetzbar ist. Und ich glaube, damit muss man arbeiten. Und ich glaube, auch daran hängt stark dieses Thema Begeisterung, über das wir so schön sprechen. Da hängt auch dran, habe ich eine authentische Geschichte, die ich dann persönlich rüberbringe. Und auch in gewisser Weise, ich bin schon davon überzeugt, dass das Pendel auch irgendwann aus dieser Begeisterung über, man hat ja jetzt die wildesten Sachen, die Mona Lisa, die dann plötzlich irgendwo rumrennt und keine Ahnung, dass das irgendwann abebbt und man sagt, ja, okay, komm, ey, ich treffe mich jetzt lieber mit den Leuten und habe eine wirkliche persönliche Interaktion, ja. Und das noch stärker rauszuarbeiten, dieses Besondere ist, glaube ich, ganz wichtig, individuell, aber auch für Organisationen, weil das natürlich viel macht in Bezug auf Identifikation mit einem Unternehmen und einer Gemeinschaft.
Und lass noch mal sagen, was macht den Menschen so besonders? Lebewesen, wenigstens die meisten Lebewesen, brauchen Nähe. Und das ist genau das, was wir hier haben. Ich habe mir gerade, als ich euch zugehört habe, habe ich mir so überlegt, wenn wir den Podcast noch mal anhören würden. Und wir nehmen insbesondere unsere Fragen raus und würden die Fragen einer KI geben und würden unsere Antworten dann damit vergleichen. Das fände ich echt mal spannend.
Können wir machen.
Das
Okay,
ist
das ist ein kleines
doch irre.
Forschungsprojekt.
Ja,
Ja,
aber super.
genau.
Also wir haben ja
Ja.
jetzt quasi auch im Dialog, wir haben Antworten gegeben, wir haben Fragen aufgeworfen, wir haben darüber diskutiert. Und wenn man dieses quasi als Drehbuch nehmen würde und würde dann quasi das Ganze durch eine KI mal laufen lassen, was die antwortet. Das
Ja, ist
finde
eine
ich ganz
spannende
spannend.
Frage.
Also das finde ich
Ja.
ganz, ganz spannend. Und ich habe mir auch überlegt, ob man nicht bei so einem Podcast, wenn man so einer Diskussion ist, ich meine, wir haben es gerade theoretisch immer auf der Agenda gehabt, ob wir nicht einfach eine KI als Diskussionspartner mal einladen würden. Ich meine, wir haben jetzt gerade
Das ist
mal
dann
ehrlich gesagt.
Podcast 3.
Nein, aber ganz, ganz ernsthaft. Ich meine, das war doch gerade, also ich meine, wir reden die ganze Zeit darüber. Aber wollen wir das nicht mal ausprobieren?
Ja, das nehmen wir dann für den dritten Podcast zum Thema
Ja,
digitale
das
Renaissance.
stimmt. Wir sind aber noch für
Aber ihr
heute
ist
nicht
jetzt auch ernst,
fertig.
ist echt nicht.
Ja.
Julia, Mensch.
Mensch, Julia.
Ja. Wir sind aber noch nicht fertig für heute, weil ich würde jetzt gerne den Bogen schlagen, sozusagen zu dem dritten Punkt, der eigentlich der erste war, nämlich die Frage, wie sind wir auch, und ich würde gerne dieses Thema also weiter jetzt spinnen, das Thema Leadership. Wir haben jetzt gesagt, Nähe, wir haben auch gesagt, Diversifizierung, wir haben auch gesagt, weniger Management, sozusagen mehr Leadership. Und die Frage, wo ist das vielleicht auch am ehesten möglich? Und damit komme ich sozusagen zu dem dritten Punkt. Ist es vielleicht eher möglich, Frage an euch, dieses Leadership, wie es gut wäre im Umgang mit KI in kleinen Organisationen? Also ist es da eher möglich? Ist es eher, gibt es sozusagen da mehr Nähe? Also weil ihr habt ja die These aufgestellt, wir sind in Deutschland eigentlich gut aufgestellt, wenn es um dezentrale Netzwerkorganisationen geht. Wir sind gut aufgestellt, was sozusagen den Mittelstand angeht, der regional sehr gut verteilt ist in Deutschland, nicht alles sozusagen auf große Zentren ausgerichtet ist. Also wir fänden die Hidden Champions in Ostwestfalen-Lippe, im Schwarzwald und sonst wo. Und das habt ihr als Vorteil sozusagen auch für dieses Thema skizziert. Und ist sozusagen in solchen Organisationen auch diese Form von Führung eher möglich? Ist das deswegen auch ein Vorteil? Und warum ist es aus eurer Sicht ein Vorteil, diese dezentrale Aufstellung? Ich weiß, es ist ein Sprung wieder, aber es ist unser dritter Punkt und wir wollen das Versprechen einlösen, dass wir uns heute um diese drei Punkte kümmern.
Du,
So.
Marc, darf ich einen kleinen,
Ja, klar,
ich
schieß los.
fange mal an. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, will ich das gar nicht an der Größe eines Unternehmens festmachen, sondern ich überlege mir, wie ist die Struktur innerhalb des Unternehmens, ob das ein kleines, ein mittleres oder ein großes ist. Und wenn auch ein großes Unternehmen diese Logik hat, in Anführungsstrichen Schnellboot-Manier unterwegs zu sein, dann ist die Logik auch in einem Großunternehmen da. Also ich möchte nicht einfach sagen, nur die kleinen und die mittelständischen haben da die Nase vorn. Das glaube ich persönlich nämlich nicht. Ich glaube, die großen haben die Na können die Nase genauso vorn haben. Aber die Frage ist für mich eher eine Frage, nehme ich Abstand von einer Hierarchie, von einer strengen Hierarchie? Und wenn ich in einem großen Konzern auch Abstand nehme von der Grundphilosophie einer strengen Hierarchie und gehe eher in eine dezentralen Organisationsform hinein und auch in bestimmte Strukturen und Arbeitsprozesse und Arbeitsmodelle hinein, dann ist das genauso zu Hause wie in einem kleineren Unternehmen, in dem quasi man alle auf Augenhöhe agiert.
Genau, also teile ich, also es ist ein Struktur, ist eine strukturelle Fragestellung, nämlich agiere ich, also ich tue mich immer schwer damit zu sagen, in einer hierarchischen Struktur, weil ich Hierarchie erstmal für etwas grundlegend Positives halte, weil es nämlich, wenn ich eine flache Hierarchie habe mit einem starken Leadership-Team, dann ist das aus meiner Sicht mit Abstand das Beste, weil ich möchte ja jemanden haben, der diesen Nordstern formuliert, der den Rahmen vorgibt, ja, der die Regeln für Entscheidungsprozesse vorgibt, die letztlich dazu führen, dass man möglichst fokussiert Wertschöpfung in Richtung Kunde erzeugt in einer immer komplexer werdenden Welt. Das möchte ich ja. Also deswegen glaube ich persönlich, ist Hierarchie mit starkem Leadership-Team ist gut und richtig. Und sobald ich diesen Rahmen definiert habe, also Tobias Kast, sobald ich diesen Rahmen definiert habe, dann ist, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, wie bekomme ich das Ganze dann in Strukturen, die zum einen sehr kundennah sind. Und das verbinde ich mit dem Thema dezentral, also zu sagen, ich bin dicht an dem spezifischen Bedarf oder Job to be done, gibt es ja auch eine schöne Theorie. Erster Punkt. Und der zweite Punkt, ich mache mir etwas zunutze, was diese Dunbar-Number, die berühmte ja auch beschreibt, nämlich zu sagen, ich bin ja nur in der Lage, ein stabiles soziales Netzwerk zu maximal 100 bis 150 Leute ist, das ist, glaube ich, die Zahl, aufzubauen. Darüber brauche ich dann so Hilfskonstrukte. Also ich brauche halt hierarchische Strukturen, ich brauche Overhead, die Dinge für mich dann koordinieren, steuern etc. Und das brauche ich halt in kleinen Strukturen so nicht. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, ich kann mich auch viel besser identifizieren mit kleinen Strukturen, weil ich im Zweifelsfall die Person kenne und auch Transparenz im Übrigen habe über deren Wertbeitrag. Ja, und zwar eine direkt gefühlte Transparenz. Und ich glaube, das Tolle ist jetzt, dass wir in der Lage sind, diese Netzwerkstrukturen aufzubauen, ja, bestehend aus kleinen Einheiten und es mit Hilfe von Technologie schaffen können, dass diese kleinen Einheiten aber an etwas Großem zusammenarbeiten, wie das Hire ja zum Beispiel macht. Hire hat 60.000 Mitarbeiter in 4.000 Einzelunternehmen unterteilt, Microenterprises, ja, die quasi für sich so eine Art eigene Identität, Team, Zusammenhalt, Gefühl entwickeln, dezentral. Aber ich koordiniere das Ganze in einer Netzwerkstruktur, um durchaus große, tangible Produkte, die stellen ja White Goods her, also Kühlschränke, Klimaanlagen etc., um das herzustellen. Ja, also deswegen glaube ich, ist da Technologie eine Hilfe. Und das würde das stützen, was du sagst, Jutta, nämlich große Strukturen bauen zu können in gewisser Weise, die trotzdem dezentral aufgestellt sind und aus vielen kleinen Einheiten bestehen und in die richtige Richtung gelenkt werden können, nämlich in Richtung des entsprechenden Nordsterns.
Das heißt,
Also,
ganz kurz, Jutta, der Vorteil sozusagen Nähe plus Tempo plus Spezialisierung.
Nähe, Identifikation, ja, mit der Gruppe, Transparenz und Anpassungsfähigkeit. Also Tempo ist ja irgendwie Survival of the Fittest, heißt es ja immer so schön. Also die Frage
Das Ergebnis, ja.
des maximal Anpassungsfähigen, wenn es um Kundenbedarfe geht.
Und ja, also gehe ich mit, aber ich hänge bei dem Thema, dass das kompatibel sein soll mit einer Hierarchie. Also ich glaube schon, dass man bestimmte Ebenen braucht, aber mit dem Hierarchiebegriff, der ist für mich relativ stabil, das ist für mich starr. Dahinter sind ganz bestimmte, jetzt nicht nur unbedingt aufgrund von Kompetenzen, Rollen verordnet, sondern auch quasi mit der Thematik und der Hierarchie und der Macht, die damit verbunden ist. Und ich
Ja.
glaube, dass eine derartige Hierarchie in dem Sinne, dieses starre Modell, dass das absolut sich beißt gegenüber einer beweglichen, Netzwerkstruktur oder Netzwerkgebilde kombiniert mit einer Dezentralität. Also ich glaube,
Dann
das passt für mich nicht zusammen.
lass es mich präzisieren, was ich unter Hierarchie meine. Ich meine im Zweifelsfall die zwei Gründer eines Unternehmens, die die Vision, den Nordstern vorgeben und den Rahmen auch definieren für das Ökosystem, in dem dann ja Wertschöpfung
Okay.
stattfinden soll in Form von definierten Entscheidungsprozessen etc. Ja, also ich meine damit jetzt nicht die fünf Hierarchieebenen, aber ich
Ja.
meine, ich glaube halt nicht, aber das ist auch meine persönliche, sag mal, Erfahrungshintergrund, den ich jetzt so mit, ich glaube nicht an große Graswurzelstrukturen, die plötzlich irgendwo
Nee.
entstehen und wo jeder quasi irgendwie macht, was er will und per
Nee.
Zufall folgt das dann einem großen Ganzen, sondern ich brauche immer noch eine Instanz, die das große Ganze vorgibt. Das hast du selbst bei Open Source Initiativen, hast du immer die eine Gründungsfigur, die eine große Idee formuliert hat, hinter der sich dann die Personen versammeln. Und ich habe immer noch ein Regelkonstrukt, dem ich folge, ob ich es jetzt Manifest nenne oder ob ich es ja, definiertes Regelwerk für Entscheidungsprozesse nenne, steht auf einem anderen Blatt. Aber das, glaube ich, das braucht man. Ja, das braucht man als Minimum, damit ich Wert schöpfen kann, weil sonst habe ich Chaos und sonst habe ich halt keine Kollaboration, ja, sondern sonst habe ich keine Ahnung was. Ja,
Ja, aber okay, also vor diesem
ja.
Hintergrund, da würde ich absolut mitgehen. Du brauchst diesen Rahmen. Du brauchst diese
Genau.
Leitplanken, die brauchst du. Gar sonst bist du im Chaos. Zumindest in der
Genau.
Anarchie
Und
und
in
im
der
Chaos.
Beliebigkeit,
Ja,
genau. Und in der
absolut, auch das.
Beliebigkeit,
Ja.
hinter der sich ja
Ja,
gefühlt, finde
ja.
ich auch gerne
Ja,
viele
ja.
verstecken in agilen Strukturen, dass dann plötzlich
Ja.
heißt, ja, ist doch jetzt, also auch im Übrigen Leader hinter verstecken, indem sie nämlich sagen, ich bin doch jetzt gar nicht mehr verantwortlich, ist ja die Gemeinschaft ist verantwortlich, Bullshit, ja, also
Ja.
es ist immer der verantwortlich, der den Rahmen setzt, der den Nordstern definiert, ja. Wie sich das dann daran darunter organisiert, das ist die andere Frage. Und da glaube ich, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zum Eingang und zur digitalen Renaissance, dass uns Technologie halt hier hilft, in viel kleinteiligeren, viel kunden- und bedarfsnäheren Strukturen unterwegs zu sein, weil Technologie uns hilft zu strukturieren, also das zu tun, was vorher Management gemacht hat und aufbauorganisatorische Abläufe auf irgendwelchen Organigrammen. Das kann jetzt die Technologie. Und zum anderen, weil es uns auch hilft, viel, viel effizienter zu kommunizieren und Transparenz über Leistung zu liefern, wenn wir den Rahmen richtig setzen.
Ich sage jetzt mal nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen und hören zu euch, weil ich bin fest davon überzeugt, wir werden uns in dieser Konstellation wieder hören und sehen. Ich danke euch ganz herzlich.
Vielen Dank und bis
Danke
bald.
dir. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Tschüss.